Als Unternehmer gibst du täglich dein Bestes und nimmst Risiken in Kauf. Möchtest du finanziell unabhängig werden und von anderen lernen? Der Erfolgreich-Podcast von Wirtschaftsberater und Finanzexperte Sven Lorenz bietet dir interessante Sichtweisen und Lösungsansätze mit erfolgreichen Unternehmern als Gäste. Hol dir Impulse für dein Business und profitiere von deren Erfahrungen. Viel Vergnügen mit der aktuellen Folge.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge hier im Erfolgreich-Podcast. Ich bin Sven Lorenz und wie du es von mir gewohnt bist, habe ich natürlich wieder einen Gast für dich an Bord. Und heute ist es Mario Kottkamp und was er tut und wie er es tut und was es vielleicht auch alles für interessante Erfahrungen gibt, die er heute mit mir für euch teilen kann, das werdet ihr in den nächsten Minuten erfahren. Zunächst erstmal herzlich willkommen, lieber Mario.
Hallo Sven.
Mario, die meisten Menschen werden dich jetzt hier im Podcast noch nicht kennen und deswegen übergebe ich natürlich das erste Wort, die erste kleine Vorstellungsrunde immer gerne an meine Gäste. Vielleicht erzählst du uns einfach ein bisschen, wer bist du, wo kommst du her und was machst du?
Ja, danke. Ich versuche das mal runterzubrechen. Storytelling ist meine Leidenschaft, deswegen sollte ich es jetzt auch kurz und prägnant hinbekommen. Wir haben im Grunde zwei Companies. Die eine ist Yau Media. Da kümmern wir uns um alles, was Bewegtbildthemen angeht für Companies, aber auch für TV-Stationen etc. pp. Und das andere ist Unter 3. Da machen wir eine, ja, wie auch immer geartete Adaption davon, nämlich wir geben Medientrainings an Unternehmen, an Politiker, an Führungskräfte, an Sportler. Und da bin ich auch bei meinem Stichwort. Aus dem Sport komme ich nämlich ursprünglich. Klassisch aus dem Sportjournalismus. Und der hat mich irgendwann dazu geführt, dass ich vor über 8 Jahren gedacht habe, nee, also die Zeit bei RTL und bei Sky waren schon nett, auch in verantwortungsvollen Positionen, aber ich möchte nochmal selber was anpacken. Und hatte das Glück, und das ist der letzte Satz erstmal einleitend dazu, dass ich in den letzten Jahren große Sportdokumentationen zum Beispiel produzieren und als Regisseur realisieren durfte, unter anderem für Amazon die FC Bayern-Doku, und auch noch eine eigene Doku, auch zum Thema Fußball-Bundesliga, auch für Amazon.
Okay, also tatsächlich im Sinne von Storytelling hast du dich jetzt wirklich sehr knapp gehalten. Aber dafür ist es ja ein Podcast-Gespräch, sodass wir jetzt mal ein bisschen tiefer reingehen können. Wenn du sagst Storytelling, das ist so deine Leidenschaft, dann kenne ich natürlich auch den einen oder anderen, der so aus dieser Branche kommt, wo du jetzt da mal deine ersten Schritte gemacht hast, wo du deine, ich sag's mal, medialen Fähigkeiten entwickelt hast und ausgebaut hast. Aber mal mit dem Blick drauf, Storytelling, das ist ja etwas, dieser Begriff geistert ja immer mal wieder so durch die Welt. Einerseits im Bereich von Verkaufen zum Beispiel, wo man sagt, der Kunde, der will nicht einfach nur ein Produkt um die Ohren gehauen haben, sondern der möchte eine Story dazu haben, weil die emotionalisiert und wir Menschen kaufen halt emotional getrieben. Wir wollen es dann vielleicht rational begründen, aber wir wollen eher emotional eingeladen werden für einen Kauf etc. Oder warum gibt's meine Company? Was ist das Besondere daran? Und das alles in so ein Kleid zu stecken. Würdest du sagen, dass Storytelling rein von der Art und Weise, wie man es heute erlebt, tatsächlich das ist, was Menschen hören wollen? Oder gibt es aus deiner Sicht große Unterschiede in der Qualität?
Die gibt's natürlich. Storytelling hat auch mittlerweile leider, wie ich finde, an der einen oder anderen Stelle eine negative Konnotation. Das kann ich aber eigentlich aus meiner Sicht gar nicht unterschreiben, weil das kann man ja auch an meinem LinkedIn-Profil sehen, dass ich sage, ich leite meine Storytelling-Fähigkeiten aus meinen 20, 25 Jahren im Bewegtbildjournalismus ab. Das heißt also, ich glaube, ich kann Geschichten fürs Fernsehen erzählen. Warum kann ich die nicht für ein Unternehmen erzählen? Warum kann ich eine Doku über den FC Bayern für Amazon kreieren? Dann kann ich doch genauso gut auch Bewegtbild für Company X oder Y machen. Und das heißt also, für mich steht und fällt vieles mit Authentizität. Das ist auch ein schwieriges Wort, was ich kaum aussprechen kann. Auch inflationär benutzt. Aber am Ende geht's einfach darum, wer bin ich und warum kann ich wie meine Geschichte erzählen? Und in diesen 3 Fragen sind's, glaube ich, mehr oder weniger, liegt schon viel Wahrheit. Und wenn man sich darüber klar wird, und das ist das, was wir versuchen, unseren Kunden zu erzählen, Seid euch klar, exakt über eure Zielgruppe, was wollt ihr eigentlich mit Bewegtbild erreichen? Weil nicht nur die Tatsache, ja, wir müssen irgendwas flimmern lassen, ist am Ende ein Erfolgsgeheimnis, sondern in der Tat, wie erzähle ich meine Geschichte? Und ich habe gemerkt, dass viele Leute gerade im Mittelstand in Deutschland hervorragende Fachleute sind, ob das jetzt der Maschinenbau ist oder. Aber diese Leute können oftmals nicht auf den Punkt klar ausdrücken, was sie denn da tun und was ihr Unique Selling Point ist. Und deswegen sagst du, meine erste Antwort war ja relativ knapp, genau darum geht's. Ja, wie kann ich beispielsweise in einem Satz erklären, was ich treibe? Das war unsere Leitfloskel im Fernsehen. Jahrelang habe ich dort Formate kreiert und es hieß immer, wenn du dein Format in einem Satz erklären kannst, dann mach weiter mit dem Format. Wenn nicht, dann stell's ein. Weil genau darum geht's. Ich muss den Leuten ja in kürzester Zeit erklären, was ich treibe und wo mein Vorteil ist. Und wenn ich das nicht kann, dann soll man es lieber lassen. Die Zeit groß auszuholen hat ja heutzutage erst recht gar keiner mehr.
Naja, und ich glaube auch, dass wenn du dir Fernsehformate mal anschaust, egal ob das jetzt, ich sag's mal, irgendwelche Talkformate sind oder ob das jetzt irgendwelche, naja, ich sag's mal, bildungsfernen Unterhaltungssendungen sind, immer dann, wo Menschen eingeladen werden, geht es ja darum, in möglichst wenig Zeit möglichst viele Informationen zu verteilen, weil eben erstens die Aufmerksamkeitsspanne des Zuschauers nicht ganz, ich sag mal, oder nicht mehr so hoch ist, wie es vielleicht noch vor 20, 30 Jahren der Fall war, als Fernsehen das einzige Medium war, wo man ein Bewegtbild irgendwie gesehen hat. Und auf der anderen Seite, weil natürlich auch ja Sendezeiten kostbar sind. Und wenn ich allerdings so an Unternehmen denke, ja, und du hast es gerade so schön angesprochen, deine Doku vom FC Bayern, ja, dann stelle ich mir immer wieder die Frage, und das ist auch das, was ich bei Kunden erlebe, wir machen ja auch das ein oder andere Medientraining für unsere Kunden oder organisieren es an der Stelle, dass du dort sehr schnell das Gefühl hast, der Unternehmer stellt sein Licht so sehr unter den Scheffel, weil er sich gar nicht vergleichen möchte mit irgendeinem Fußballverein beispielsweise, dessen öffentliches Interesse natürlich durch eine entsprechend starke Fankultur viel größer ist, ja, oder ob du jetzt irgendeinen TV-Movie siehst, wo du total bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler siehst, die, ich sag mal, eine tolle Performance abliefern. Der Unternehmer, der sieht sich ja häufig gar nicht in dieser Position. Der sagt ja oftmals, was habe ich schon zu sagen? Was habe ich schon zu erzählen? Wer sollte sich denn für unsere Geschichte interessieren? Ist das was, was du bestätigen kannst oder siehst du das anders?
Nee, sehe ich genauso, komme ich gleich zu, würde aber jetzt noch eins kurz ergänzen. Ich glaube auch nicht, dass es immer darum geht, in kürzester Zeit möglichst viele Informationen zu transportieren, sondern die wichtigste. Da sind wir dann ganz schnell wieder bei der Kernbotschaft. Ja, was ist denn wirklich das, was ich transportieren möchte? Weil zu viel Information ist meine Erfahrung, ist dann eine Überfrachtung und das geht dann an vielen schon wieder vorbei. Und da sind wir nämlich genau bei dem Thema, wie wir zum Beispiel auch unser Medientraining aufbauen, dass wir einfach sagen, ich habe die gleichen Erfahrungen gemacht, die du schilderst. Ja, Leute haben grundsätzlich immer erstmal eine Zurückhaltung und den Hidden Champion, den entdeckt man aber meistens relativ schnell, wenn es mit ein bisschen Zuspruch und positiven Erfahrungen einhergeht. Nahezu jeder, natürlich die Leute, die es komplett ablehnen, da wird man es nicht verändern können, aber die zumindest ein bisschen offen sind, denen kann man schon relativ schnell beibringen, wie sie sich am besten so verkaufen, dass es nicht verkaufsmäßig klingt wie auf dem Fischmarkt in Hamburg, sondern authentisch. Ja, deswegen habe ich ja zum Beispiel auch mein Medientraining oft auf psychologische Hintergründe aufgebaut. Ich habe eine Business-Coaching-Ausbildung gemacht, die sich sehr stark mit der Transaktionsanalyse beschäftigt. Und da gehe ich halt hin und versuche mit jedem meiner Klienten das genau zu entwickeln, wer sind sie, was sind sie für Typen? Und nur wenn du weißt, was du für ein Typ bist, kannst du auch dementsprechend eine Kommunikation für dich finden. Weil das ist völlig unterschiedlich. Das kann man eben nicht auf jeden adaptieren. Und das Ding ist, dass da, glaube ich, einfach auch viel zu viel Zurückhaltung da ist. Viele haben durchaus einen Grund, sich vergleichen zu können. Natürlich ist nicht jeder der FC Bayern, aber da haben wir ja auch die sogenannte Bridging-Methode für uns entwickelt, wo wir einfach sagen, wir adaptieren das, was wir in der großen Branche, sagen wir mal, in wirklich ein Millionenprojekt für Amazon erlebt haben, das bringen wir den Leuten im Kleinen bei. Und die Beispiele sind am Ende immer die gleichen. Das hat gar nichts mit der Größe am Ende zu tun, sondern es geht um die gleichen Dinge. Für viele ist das immer so eine illusorische Welt, so eine Traumwelt der Fußball. Aber ich kann euch sagen, aus Erfahrung von über 20 Jahren, die ich dort unterwegs bin, auch das sind am Ende ganz normale Menschen und auch die kochen dann, und das ist eine Floskel, Achtung, anschnallen, nur mit Wasser. Am Ende dreht es sich dann darum, Vertrauen zu gewinnen von diesen Leuten. Und das muss ich aber auch, wenn ich mit dem kleinen Mittelständler hier bei mir in der Heimat in Rosenheim zu tun habe. Und der hat doch genauso eine spannende Geschichte zu erzählen wie der FC Bayern. Nur ist die vielleicht nicht weltweit so strahlend, aber für ihn und seine Kunden ist doch die Geschichte mindestens genauso spannend. Und deswegen, da ermuntere ich die Leute immer.
Also ich finde das ja großartig, dass du da auch die Brücken schlägst, ne? Wie du es gerade sagst, so eine Bridging-Methode da zu entwickeln und so eine Transferleistung zu erzeugen. Ich glaube auch, wenn gerade so Unternehmer, die schon ein bisschen länger am Markt sind, mal so ihre eigene unternehmerische Geschichte ein bisschen klarer analysieren würden und ein bisschen klarer durchdenken würden, kämen sie wahrscheinlich sehr schnell zu der Erkenntnis, dass sie so unglaublich viel an Erfahrungen weiterzugeben haben, die das Unternehmen bis zu dem Punkt gebracht haben, an dem sie eben heute stehen, und dass das aber zu jedem einzelnen Zeitpunkt, als irgendeine Entscheidung zu treffen war, die das Unternehmen in die eine oder andere Richtung gebracht hat, nicht drüber nachgedacht haben, ob das was mit einer Story zu tun hat, sondern es war Business as usual, sie haben es gemacht, sie waren es gewohnt, Entscheidungen zu treffen, sie waren es gewohnt, ja, ich sag's mal, im Sinne von verschiedenen Beteiligten zu denken und dann eben auch so zu agieren. Und sie haben das als völlig selbstverständlich und völlig normal empfunden, aber rückblickend betrachtet ist es dann ja wie so ein roter Faden, der sich dann auch durch die Qualität einer Unternehmensführung zieht oder durch die persönliche Entwicklung des Unternehmers führt. Weil der ja am Ende nicht als perfekter Unternehmer geboren wurde, sondern sich auch persönlich an den Herausforderungen entlang gearbeitet hat, um überhaupt erstmal dahin zu kommen, wo er dann eben später steht. Ja, und ich glaube, das Selbstbewusstsein, das fehlt ganz vielen, weil sie es eben halt im täglichen Geschehen ihrer Entwicklung für normal und selbstverständlich halten. Ja, ich weiß nicht, ob du das auch so siehst.
Kann ich dir komplett zustimmen, und da sage ich, das ist auch einer meiner Ansätze, dort einfach unterstützend tätig zu sein. Ja, ich bin gebürtig aus Ostwestfalen und da redet man gern Tacheles. Das mögen manche Leute auch nicht unbedingt immer hören. Ich hatte ja auch mal Chefs in Unternehmungen, wo ich angestellt war, die mochten das auch nicht immer hören. Das war auch ein Grund, warum ich mich dann mal selbstständig gemacht habe. Und ich habe halt die Prämisse, ich sage dann Leuten offen auch, was ich denke und wie ihre Chancen da sind und wie ich die einschätze. Und wenn ich die schlecht einschätze, sage ich das auch. Damit muss man umgehen können, wenn man sich dafür entscheidet, mit mir zu arbeiten. Das hat aber auch den unfassbaren Vorteil, dass da nicht großartig irgendwelches Geschwafel drumherum passiert, sondern wir den Kern treffen, hoffentlich zumindest. Und das ist ja das, was ich vorhin auch schon sagte. Viele können aber ihre hervorragende Leistung, bleiben wir im Maschinenbau, ja, die Leistung, die sie dort haben und das, was sie mal irgendwann erfunden oder ja, weiß ich nicht, schon seit Jahren vorangetrieben haben, können sie halt dann schlecht in Worte fassen. Also sie können unfassbar schlecht in einem Satz erklären, was sie treiben. Und da ist dann wiederum meine Hilfe gefragt. Und dann ergänzt man sich, ja. Und was du jetzt gesagt hast, früher hat man viel so Learning by Doing gemacht. Das soll auch weiter so bleiben. Wir wollen ja nur unterstützend helfen an der Stelle. Und wenn dann jemand sagt, ich konzentriere mich auf meine Stärken und die sind das Ingenieurwesen und das Entwickeln von Prozessen, dann maße ich mir nicht an, dass ich davon Ahnung hätte. Aber ich kann ihnen dann vielleicht dabei helfen, wie sie diese Leistung in eine Botschaft transportieren können. Weil da habe ich festgestellt, da tun sich viele unfassbar schwer mit, obwohl das für mich auch so Standard ist, wo ich denke, mein Gott, das kann doch nicht so schwer sein. Doch, das sind die Erfahrungen, die ich gemacht habe in meiner Branche. Die gebe ich gerne weiter und genauso arbeite ich unfassbar gern mit Unternehmen zusammen, wo ich gar keine Ahnung von habe, weil dann maße ich mir auch nicht an, die Prozesse beurteilen zu können, sondern ich muss sie ja nur erzählen können.
Ich kann das gut verstehen. Ich arbeite ja auch viel mit Unternehmen, ohne die Branche jetzt im Detail zu kennen. Aber es gelingt mir dann sehr häufig sehr schnell auch in diese unternehmerische Welt von demjenigen einzutauchen und dann eben tatsächlich mit einem anderen Blick und mit einem anderen Fokus genau die Punkte herauszufinden, an denen es da eben wie hängt oder je nachdem, was mir mein Kunde dann so für Ziele mitgibt, die er hat, aber vielleicht auch nicht erreicht, weil ihm ein bisschen der Perspektivwechsel fehlt oder was es auch immer so für Herausforderungen sind, auf die ich da treffe. Aber ich würde gern mit dir nochmal so ein paar Begriffe auch mal auseinandernehmen beziehungsweise mal nebeneinander stellen und mal den Unterschied herausarbeiten, weil ich glaube, da gibt es draußen auch so ganz viele, na, wie könnte man sagen, unterschiedliche Interpretationen davon. Das eine ist ja tatsächlich Storytelling. Dann gibt es den Begriff des, ja, ich sag's mal, Contents, na, oder den Begriff des Elevator Pitches. Ja, also das hat mich vorhin, wo du sagst, es also die wichtigste Information in möglichst eine kurze Zeit und sehr verknappt reinzupacken, das hat mich zum Beispiel sehr an das Thema Elevator Pitch erinnert. Ja, du hast irgendwie 30 Sekunden Zeit im Aufzug, um irgendjemanden zu sagen, was du tust und den möglichst dafür zu interessieren, die Frage zu stellen, hey, können wir uns mal darüber unterhalten? Und eine Story ist ja in den Augen der meisten Menschen schon etwas, was ein bisschen länger dauert. Ja, weil man da auch noch ein bisschen illustriert, weil man noch ein bisschen mehr Prosa da dran packen kann. Aber eben auch so das Thema Content oder wie gebe ich denn sozusagen meinem Unternehmen in der Außendarstellung jetzt für meine Kunden oder für meine Wunschkunden so eine Art Gestalt, ja, ist ja auch nochmal eine andere Geschichte. Wie würdest du diese drei Themen so einordnen, dass derjenige, der sagt, also mir fehlt hier irgendwie so momentan die Vorstellung davon, was ich mit welchem Tool erreichen kann, dass wir da ein bisschen mehr Klarheit reinkriegen?
Können wir versuchen. Natürlich gehen die Dinge alle irgendwie einhand miteinander. Ich würde jetzt mal dieses Wort Elevator Pitch, da bin ich nicht so ein Riesenfreund von. Ich nenne das immer noch so klassisch deutsch den Küchenzuruf. Und der ist ja nur ein Teil des Ganzen. Das ist halt einfach, Küchenzuruf ist mal entwickelt worden aus dem Journalismus raus. Früher ist auch mittlerweile überholt, aber es ging halt darum, dass wenn man einen Film macht fürs Fernsehen und jemand sitzt davor und schaut sich das an, dass der dann sagt, Mensch, XY, komm mal gerade her, das musst du dir angucken, was die hier machen. Das ist der sogenannte Küchenzuruf. Und wenn ich den schaffe zu erzeugen, ja, was ist der erste Satz, was ist die Headline, und die Downline meines Unternehmens. Also wie kann ich das relativ schnell beschreiben und auf einen Punkt bringen? Und das ist ja nur das eine. Wenn ich mir darüber klar werde, auch über die Werte und die Keywords, die für mein Unternehmen stehen, dann kann ich daraus eine Content-Strategie entwickeln. Und das ist dann das zweite Thema. Content-Strategie ist aber nur ein Teil einer kompletten PR- oder Kommunikationsstrategie. Weil da gibt's ja noch, wie wir jetzt gerade erleben, zum Beispiel den Podcast oder auch andere Kommunikationsformen, muss ja nicht immer Bewegtbild-Content sein oder überhaupt Content sein, sondern es geht einfach einher damit, dass man sich alle Sachen, die man zur Verfügung hat und vor allem alle Kanäle, die man gerne bespielen möchte oder wo man glaubt, dass eine Zielgruppe unterwegs ist, dass man die analysiert und dass man, wie im Verkaufstraining auch, am bestmöglichst seinen Kunden kennt, und daraufhin eben diese Content-Strategie anpasst. Und wie gesagt, das ist ja nur der eine Teil, ist ja nur dieser sogenannte Küchenzuruf, dass man sich einfach bewusst darüber wird, im Kurzen, wer bin ich, was bin ich? Und auf die Medientrainings konzentrieren, und da arbeiten wir viel mit CEOs von verschiedenen großen Firmen, auch mit anderen Management-Positionen. Das ist halt immer die Frage, wie verkaufe ich mich da? Wie erzähle ich meine eigene Story, dass sie gewinnbringend fürs Unternehmen ist? Ja, und da ist dann meistens, wenn man über seine Antwort ein bisschen nachdenkt und vor allem den ersten Satz sich ein bisschen durchdenkt, dann hat man da so einen Earcatcher geschaffen, wo dann möglicherweise Leute weiter dranbleiben. Wenn ich das nicht schaffe, dann wird's halt schnell boring und das will ja irgendwie keiner, also unabhängig davon, ob man jetzt verkaufen möchte oder nur informieren möchte, langweilig sein will keiner. Und deswegen macht schon aus meiner Sicht Sinn, da jedes Mal ein bisschen drüber nachzudenken. Und natürlich ist es mehr als dieser erste Satz, es sind dann vielleicht noch 2, 3 weitere Sätze und entscheidend ist dann auch nochmal das Ende, mit was höre ich denn auf? Weil da muss dann so ein bisschen so dieser Ansporn sein, ach, jetzt möchte ich aber weiterhören, so eine Art Teaser-Funktion. Ja, und das, wenn ich das jetzt auf Bewegtbild oder allgemeine Kommunikationsstrategien erweitere, dann muss ich mir meine Kanäle anschauen und nach diesem System empfehlen wir, die aufzubauen, die Kanäle, und dann zu schauen, dass ich meine Community erweitere, so wie ihr das vermutlich hoffentlich mit eurem Podcast auch macht.
Naja, ansonsten würden jetzt hier nicht 70.000 Menschen zuhören.
Ne? Siehst du, das ist, was ich meine. Und das hat man sich erarbeitet dadurch, dass man eben in eurem Fall jetzt vermutlich, sage ich jetzt mal, interessanten Content bietet, den andere spannend finden. Und die Storytelling ist der Oberbegriff von allem. Ja, also das kann man ja auf jedes Unternehmen dann individuell runterbrechen. Aber dafür muss man sich immer, und das machen wir eigentlich grundsätzlich so, in einem Vorgespräch, komme gerade daher von einem Unternehmen hier in meiner Nähe, wo wir einfach so ein Kennenlerngespräch erstmal gemacht haben. Ja, und wo man dann persönlich mal ausleuchtet, was wollen die denn überhaupt und können wir überhaupt da helfen? Vielleicht können wir das auch gar nicht. Also ich sage dann auch manchmal klar, nee, pass auf, das können wir nicht oder das wollen wir so nicht. Da gibt's andere, die da sicher besser sind und dann nehmt die bitte, sondern wir versuchen halt oder ich versuche, wenn ich explizit selber involviert bin, meine Erfahrungen, die ich aus meinen ganzen Jahren Sport, TV-Produktionen und auch Content-Produktionen gemacht habe, weiterzugeben an Leute. Und ich glaube, dass das an vielen Stellen, das ist zumindest meine Erfahrung, spannend ist für andere. Und da bin ich trotzdem bei deinem Punkt, und das ist auch ein guter Punkt gewesen, ich kann verstehen, dass viele Leute auch sagen, boah, die Welt ist mir zu groß, das will ich gar nicht. Und die Angst will ich ihnen aber nehmen. Also der FC Bayern ist auch nur ein Fußballverein.
Ja, ich würde sogar noch auch einen mit dranhängen. Es gibt ja so im psychologischen, in der psychologischen Betrachtung von dem, was uns Menschen wichtig ist, dass wir Menschen gern gesehen werden wollen oder wir wollen gern gehört werden. Das siehst du zum Beispiel ja wunderbar daran, wenn du in irgendein Klamottengeschäft gehst und sich sozusagen die Verkäufer praktisch vor dir verstecken. Und du musst dich da selber durchwurschteln und durchfinden. Ne? Und dann hast du einen Laden, der macht es ganz anders. Der fragt dich direkt sozusagen kurz nach dem Eintreten. Hey, herzlich willkommen, schön, dass Sie bei uns sind. Darf ich direkt mal fragen? Ich würde Sie gerne hier rumführen. Wie darf ich Sie denn ansprechen? So, und dann sagst du natürlich deinen Namen. Und wenn dann dein Name immer wieder mit ins Spiel gebracht wird, wenn es dann heißt, hey Sven oder hey Herr Lorenz, wie gefällt Ihnen eigentlich diese Auswahl oder wie gefällt Ihnen die Zusammenstellung oder was auch immer. Wir Menschen lieben unseren Namen. Das ist so Punkt Nummer eins. Das heißt also, da macht es schon mal einen ganz anderen emotionalen Unterschied aus, ob ich anonym betrachtet werde oder ob ich meinen Namen höre. Und das hat dann in der Erweiterung, zumindest ist es so meine Erfahrung aus vielen Gesprächen, die Frage, wir Menschen reden doch gern über uns. Wenn du zu irgendetwas gefragt wirst, was war deine tollste Urlaubsreise oder was war dein tollstes Geburtstagsgeschenk oder was hat dich jemals so richtig aus den Socken gehauen, irgendetwas, dann sagen wir ja nicht nur, es war das und das und dann sind wir still, sondern wir beginnen die Emotionen, die uns zu diesem Zeitpunkt in diesem Erlebnis erreicht oder durchflutet haben, die beginnen wir wieder mit Leben zu füllen und dann sind wir plötzlich im Reden, im Redefluss und wir genießen es, andere auch mit unserer Story zu unterhalten. Und ich glaube, ein großer Pluspunkt beim Thema Storytelling ist ja, dass wenn man einen Unternehmer in diesem Kontext mal danach fragen würde, hey, warum tust du das eigentlich, was du tust? Was ist deine Motivation? Was ist dein Antrieb? Dann geht's nicht unbedingt immer nur darum, wer sind sie denn eigentlich oder was ist das Produkt des Unternehmens, sondern da geht es ja vielmehr darum, warum möchte ich für andere Menschen Mehrwert schaffen? Egal, ob ich ein haptisches Produkt baue oder eine Dienstleistung anbiete. Und dadurch entsteht ja eine Beziehung zum Konsumenten, eine Beziehung zum Kunden. Weil es ist ein Unterschied, ob ich einfach nur sage, ich mache Dropshipping, weil es da tausend andere Menschen auch machen und die tausendste Handyhülle da irgendwie von China nach Deutschland schipper. Oder, wie du das Beispiel vorhin gebracht hast, wir haben ein Maschinenbauunternehmen. Und wir reden jetzt hier mal darüber, dass unser Anspruch ist, die qualitativ hochwertigste Maschine, die langlebigste Maschine für diese Branche zu bauen und das mit den und den Features und das mit dem und dem Anspruch und Nachhaltigkeit und so weiter und so fort. Und plötzlich kann sich ein Mensch dahinter irgendwie wiederfinden oder sich damit verbinden. Ja, ich weiß nicht, wie ist da deine Erfahrung?
Ja, also wir haben sehr gute Erfahrungen. Das ist jetzt nicht nur wir, sondern allgemein in den sozialen Medien, die wir ja mittlerweile mit Bewegtbild sehr reichhaltig bedienen, muss man ja sagen. Und ehrlicherweise war es für uns ja auch ein Glück in vielen Fällen, dass es diese Plattformen gibt, weil sonst hätten wir wirklich nur theoretisch den klassischen Ausspielweg Fernsehen gehabt. Da sind wir ja Gott sei Dank von weg. Jeder kann ja heutzutage seinen Content selber kreieren, ohne große Probleme. Und da funktioniert viel über Personalisierung, ist unsere Erfahrung. Also wenn ich das Gesicht hinter einer Company kenne, das war auch eben wieder das, was ich in dem Gespräch mit der Company, wo ich herkomme, gerade gesagt habe, überlegt mal, ob irgendjemand der Kopf eures Unternehmens sein kann, den man nach draußen stellen kann, der dann auch so ein bisschen wirklich authentisch für dieses Unternehmen steht und spricht. Weil darüber funktioniert vieles, weil Menschen in der Tat, wenn sie jemanden für kompetent halten, ihm eher zuhören. So. Das Beispiel, was du gebracht hast, ist natürlich jetzt für mich gerade ein etwas blödes Beispiel, nicht gegen dich gerichtet, sondern gerade bei diesen Verkaufsgesprächen bin ich jemand, der da überhaupt nicht drauf anspringt. Aber da bin ich eine Ausnahme. Ich kenne die ganze Psychologie dahinter. Ich habe das auch alles in meinen diversen Ausbildungen mitgemacht und habe mich dann aber immer an einem Punkt gewehrt, weil ich irgendwie merke, dass mich das eher nervt. Also wenn ich in den Laden reingehe, ich möchte nicht voll gelabert werden, auf gut Deutsch. Verstehe aber, dass das bei der breiten Masse ankommt. Deswegen muss ich mich manchmal auch ein bisschen zügeln und sagen, du darfst nicht immer deine eigenen Maßstäbe an andere anlegen. Dennoch halte ich es nach wie vor gut für richtig, das Rad dabei nicht zu überdrehen, weil der Deutsche und seine Mentalität da schon ein bisschen anders ist als der Amerikaner. Ich habe für amerikanische Unternehmen gearbeitet und da war es dann teilweise wirklich so, dass man gedacht hat, boah, was wollen die uns denn jetzt erzählen? Und man merkte direkt, dass diese ganze Euphorie, die sie dort haben, bei uns so ein bisschen mit Argwohn angeschaut wird. Ich kann das schon nachvollziehen. Man könnte sich ein bisschen mehr Positives angewöhnen hier in Gänze in Deutschland. Da bin ich total dabei. Aber die komplette Übertreibung geht nicht, meiner Meinung nach. Und deswegen bin ich da eher so ein bisschen zurückhaltend. So verkaufe ich das auch meinen Kunden. Also wenn jemand den großen Zampano will und die große verkaufe und den Fischmarkt in Hamburg, den ich immer als Beispiel nenne, dann ist er bei mir falsch. Ich versuche das mit den Leuten zu entwickeln und zu gucken, wer seid ihr denn und was passt denn auf euch? Weil, wie gesagt, diese Ansprache passt nicht auf jeden. Das haben wir jetzt ja gerade am Beispiel Boutique nochmal durchdiskutiert.
Ja, ich glaube, das ist natürlich wichtig, dass man differenziert, ja, für wen ist was wie geeignet. Ich glaube allerdings, dass Storytelling ist ja eigentlich nichts anderes als das Aufgreifen von etwas, was uns Menschen verbindet, nämlich Kommunikation, auf eine Art und Weise, wo sich der Zielkunde nachher auch wiederfinden kann. Wo sich aber eben auch derjenige, der diese Story erzählt, nicht verbiegt, nicht verstellt. Du hast vorhin das Thema Authentizität ins Spiel gebracht. Ja, also wo die Person sie selbst sein kann und trotzdem natürlich aber auch einen Mehrwert dadurch generiert. Weil was nützt dir das, wenn du nur erzählst, Storys erzählst, vielleicht ein bisschen in die Entertainment-Ecke abdriftest, aber am Ende kein Ergebnis bei rumkommt, zumindest nicht im Business-Kontext. Ja, wenn du abends am Lagerfeuer sitzt oder beim Grillen mit ein paar Freunden, dann ist das sicherlich was anderes, aber wenn du es im Business-Kontext nutzen willst, dann hast du ja immer den Anspruch, ja, am Ende soll ja auch irgendeine Reaktion erfolgen, es sei denn, du machst eine reinrassige Image-Kampagne, aber auch die sorgt ja eigentlich dafür, dass dich Kunden aus einer bestimmten Perspektive wahrnehmen oder aus einer bestimmten Brille wahrnehmen, oder nicht?
Da bin ich total bei dir. Und das ist ja auch mein Slogan, ich erzähle ihre Geschichte. Das heißt also, nicht das, was ich jetzt in irgendwelchen Psychologieseminaren erlebt und gehört habe, wie man eine Geschichte heutzutage transportieren muss, sondern ich höre mir die Leute an und dann überlegen wir gemeinsam, wie die Geschichte des Unternehmens oder dieser Person sein kann. Und ich finde, also zumindest ist es für mich, liegt darin die Wahrheit. Also ich kann euch da auch wieder ein Beispiel nennen aus der Filmwelt. Wir haben die 2021 die Doku für Amazon über den FC Bayern weltweit machen dürfen. Im Team für eine andere Company habe ich das gemacht. Und es gab aber bei Amazon schon eine Doku-Serie über diverse andere Vereine. Und hätte der FC Bayern unter diesem Überbegriff laufen sollen, hätten die Bayern gesagt, da machen wir das nicht. Die wollten ihre eigene Geschichte erzählen. Und das war unser Auftrag. Also wir sollten eben nicht die Geschichte so erzählen, wie sie vorher schon über diverse andere Vereine erzählt wurden, nur mit einer anderen Trikotfarbe, sondern das ist den Unique Selling Point dieses Vereins versuchen rauszuarbeiten und auch die Schwachstellen. Und da ist, glaube ich, auch ein großer Keywert. Natürlich nicht in der Verkauf von Produkten, aber ich finde, dass Unternehmen heutzutage auch den Mut haben können, zu sagen, da und da haben wir tatsächlich Nachholbedarf. Niemand glaubt doch heutzutage noch, dass jedes Unternehmen das absolute Nonplusultra ist. Überall Marktführer, immer das Beste. Das glaubt doch keiner mehr. Und deswegen finde ich, dass man da offen und ehrlich sein muss. Und davon lebt vieles von dem, was wir machen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel in größeren Unternehmen sind und Krisenkommunikationsthemen da auf dem Tisch liegen haben, dann ist das ein schmaler Grat. Wann kannst du was, wie, zu welchem Zeitpunkt sagen, damit eben nicht eine Shitstorm-Welle losgetrampelt wird, internetmäßig, ja? Mhm. Und das ist eine große Challenge. Und dafür, da kann ich auch verstehen, wenn da zum Beispiel auch Leute sagen, das schaffe ich alleine alles nicht mehr. Dafür brauche ich Experten, die mir dann zur Seite stehen. Bestes Beispiel, negatives Beispiel, sage ich jetzt einfach mal aus meiner Sicht, weil das mein Kernbusiness ist, ist doch aktuell der Deutsche Fußballbund. Die Kommunikation des Deutschen Fußballbundes ist aus meiner Sicht überdenkenswert zumindest. Und daraus kann man viel lernen, auch wenn man immer sagt, ja, das sind ja die Großen von da oben. Nee, für sich selber kann man da viel abschauen. Und das ist eben dieses, was ich schon mit Bridging beschrieben habe, dass man sich eben diese Fälle hernimmt, schaut, was machen die eigentlich, und wir brechen es runter auf die kleine 20-Mann-Werbeagentur von dort oder den Maschinenbauer mit 30 Angestellten von da. Jeder hat seine Geschichte zu erzählen. Die Frage ist halt nur, wie.
Na, wenn wir mal auf das Thema Geschichte nochmal ein bisschen näher eingehen. Du hast es am Anfang schon so ein bisschen beschrieben. Was ist denn aus deiner Sicht eine ideale Geschichte? Also wenn du jetzt über Unternehmenskommunikation sprichst oder über ich stelle mich als Unternehmen dar, wann ist denn aus deiner Sicht eine Story richtig rund?
Das ist pauschal relativ schwierig, aber ich versuche es mal runterzubrechen. Wir im Fernsehen haben mal Oma Kasubke kennengelernt. Ich weiß nicht, ob ihr Oma Kasubke kennt, aber ich kann sie euch mal kurz erklären. Oma Kasubke wohnt im Ruhrgebiet, schon relativ alt, hat auch nicht so viel Ahnung von sozialen Medien. Und die Idee war immer, wenn Oma Kasubke versteht, was wir da treiben, dann haben wir diesen Film gut erklärt. Und da finde ich, ist sehr viel Wahres dran. Wenn ich mir dann anschaue, was habe ich für ein Produkt und wie kann ich das jedem so erklären, dass er nachher versteht, ach klar, Mensch, yo, ach, was die da machen, das ist ja interessant. So, und dann hat eine Geschichte funktioniert, finde ich. Eben, wenn dieser Küchenzuruf funktioniert. Also, komm mal gerade her, guck mal, was die da machen, das ist ja super. Hat doch jeder schon mal festgestellt, wenn er im Internet surft, manchmal kommt man auf Homepages, wo man länger bleibt. Warum bleibt man da länger? Weil irgendwas da war, was interessant war. Warum war das interessant? Weil es mich irgendwie triggert auf meiner Suche nach irgendeinem Produkt oder nach irgendwas, ja? Und genau diesen Weg, diese Journey muss ich doch versuchen zu erreichen. Und da sage ich, dann ist es eine ideale Geschichte. Aber so pauschal zu sagen, das und das und das ist eine super, ist die Top-Geschichte, ist natürlich schwierig. Sondern das ist ja, wie gesagt, dann individuell, weil es für jedes Unternehmen anders ist.
Was sind denn da so aus deiner Erfahrung so die größten Fehler? Bleiben wir mal beim Thema Website. Ja? Das war ein tolles Beispiel. Was machen die meisten Unternehmen eigentlich falsch, wenn es um das Thema Interesse wecken geht? Um Menschen vielleicht auch dort zu behalten oder um sinnvolle Trigger zu setzen. Gibt es da so Erfahrungswerte bei euch?
Ja, wobei ich jetzt auch dazu sagen muss, dass wir natürlich keine Spezialisten sind im Webseitenbau. Da haben wir Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, wo wir dann ja immer nur einen Teil, nämlich den Content, den Bewegtbild-Content dazu liefern. Als Beispiel, wir haben vor 3-4 Jahren, also vor der Corona-Zeit, für Portal München, also das Stadtportal der Stadt München, die Oktoberfest.de-Seite, komplett haben die gelauncht und wir haben das ganze Bewegtbild von den einzelnen Unterseiten, die zu einzelnen Zelten und zu Geschichten rund um das Oktoberfest gingen, konzipiert. Und da ist es doch so, dass man immer sagen muss, nochmal, wie eine Homepage aufgebaut werden muss, das möchte ich mir jetzt nicht anmaßen, aber es geht doch darum, Aufmerksamkeit zu generieren und das auf eine sympathische Art. So würde ich es mal kurzfristig runterbrechen wollen. Also wie fange ich jemanden dazu, dass er länger dran bleibt auf den Kanälen? Und das fängt eben damit an, wie ich es vorhin schon sagte, dass man, bevor man eine Homepage baut, bevor man sich überlegt, soll da Bewegtbild drauf und wenn ja, wie, mal überlegt, welche Kanäle habe ich denn? Welche Kanäle möchte ich bespielen? Deswegen gehen wir auch meistens jetzt hin und sagen, eigentlich würden wir, wenn es für euch okay ist, eine 360-Grad-Bewegtbildstrategie vorschlagen. Denn ein Weg ist es ja heutzutage nicht mehr. Also nur die Homepage ist es in den wenigsten Fällen. Nur Instagram oder nur YouTube oder nur Facebook ist es auch nicht, sondern es ist ein Konglomerat aus vielen Dingen. Und wenn diese Dinge ineinander greifen, und man hat sich da eine Strategie zurechtgelegt mit einem Contentplan über meistens mehrere Wochen oder Monate, je nachdem, auf was für ein Ziel man hinarbeitet, dann kann das aus meiner Sicht erfolgreich sein. Also, kurzes Beispiel aus der Praxis. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit mit jemandem gesprochen, der Social Media für Red Bull Cliff Diving macht. Und die haben zum Beispiel auch immer, die machen halt regelmäßig, versuchen die rauszufinden, ob sie noch den Kern der Zeit treffen. Und der hat mir zum Beispiel gesagt, dass dieses Cliff Diving ist ja super cool. Also da springen halt Menschen von irgendeiner Klippe runter. Das ist ein Wettbewerb, der ist über die Welt verteilt mit verschiedenen Austragungsorten. Und er ist dafür diese Social Media Content Strategie zuständig. Und die haben zum Beispiel festgestellt, naja, jemand hüpft da aus 20 Metern in irgendeinen Kanal, ist natürlich ein spektakuläres Bild, aber das zieht die Leute auch nur bedingt. Interessant wird's dann, wenn sie eine Geschichte drumherum erzählen. Und sie haben zum Beispiel einmal eine Geschichte erzählt, wie wird das überhaupt gefilmt, wenn jemand von so einer Brücke da runterspringt. Also haben sie die Geschichte erzählt, welche Kameratypen, da wird die Kamera nämlich so nebenher geschmissen neben dem Springer und das haben sie gezeigt. Und diese Clips waren mega erfolgreich, weil sie da eben eine Geschichte erzählt haben, die Geschichte hinter der Geschichte. Nicht nur das spektakuläre Bild, der springt in den Graben, sondern wie wird denn das überhaupt produziert. Oder ich war letztens auf einer Messe, einer Branchenmesse, da haben Fußballvereine, die jetzt nicht FC Bayern heißen, sondern wesentlich kleiner sind, ihre Social-Media-Strategien vorgestellt. Die waren auch hochspannend. Das sind manchmal ganz kleine Dinge. Und da kann jeder Unternehmer auch drüber nachdenken. Gibt es sowas bei mir? In dem Fall war es so, war, ich glaube, es war Darmstadt oder sowas, keine Ahnung. Und die hatten einen Zweikampf von einem Spieler von ihrer Mannschaft und einer gegnerischen Mannschaft. Und die sind dabei in diesem Zweikampf so, es sah so aus, als wenn der eine den anderen Huckepack nimmt. Dieses Video an sich war schon relativ lustig, haben sie verbreitet, hat aber keinen Erfolg gehabt, also nicht einen breiten Massenerfolg. Und dann haben sie irgendwann überlegt, was könnte die Geschichte dahinter sein? Und dann haben sie einfach ganz einfach gedacht, oh, da gab's doch mal diesen Film Dirty Dancing mit dieser legendären Musik und der Hebefigur im Wasser. Das sieht doch so ähnlich aus. Und dann haben die nur diese Musik darunter gelegt und das Ding ist durch die Decke gegangen viral. Weil es durch diese Musik dann eine Geschichte hatte, dieses Bild. Das sind zwei kleine Beispiele, die man natürlich nicht immer adaptieren kann, aber die für mich Storytelling ausmachen.
Ja, ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass, weil wir jetzt mal gerade eingestiegen waren mit dem Beispiel der Website, meiner Erfahrung nach gibt es ja immer noch unglaublich viele Unternehmen, die auf ihrer Website den Kunden zutexten. Ja, zutexten, aber eben immer nur auch aus der Selbstdarstellungsperspektive heraus. Wir sind und ich bin und wir bieten und so weiter und so fort. Wo der Kunde eigentlich nie das Gefühl hat, dass er persönlich angesprochen wird. Und ich habe mich mal mit einem Webdesigner unterhalten, der sagte, na, die gute Website, also eine moderne Website, die sagt dem Kunden schon, hey, what is in for you? Ja, was bekommst du bei mir? Was kannst du hier erleben? Ja, was für ein Dienstleistungsportfolio kannst du nutzen? Aber eben tatsächlich mit dem Nutzen auf der Kundenseite in der Kommunikation. Und wenn du dann aber, und da sind wir beim Thema Bewegtbild, wenn du dann noch Bewegtbild einbaust, die dem Kunden ein Gefühl dafür geben, wie das Unternehmen das macht, ist, glaube ich, das Bewegtbild eine unaufdringliche Möglichkeit, dem Kunden dann doch wieder etwas übers Unternehmen zu erzählen, weil man eben beispielsweise die Interaktion mit Kunden darstellen kann oder weil man mal einen Produktionsprozess per Video zeigen kann, wo du normalerweise nicht hinschauen kannst, weil das hinter verschlossenen Türen abläuft. Ja? Und, ne, also Beispiel, ne, wenn Porsche jetzt sagen würde, wir bauen die tollsten Autos, wir bauen die sportlichsten Autos und so weiter und so fort, ja, dann ist das immer so aus der Wir-Perspektive. Aber wenn du dann mal dahinter schaust und die zeigen dir, wie bei einem Porsche Cayenne beispielsweise oder bei einem 911er, sozusagen das Chassis mit dem Gehäuse verschmilzt, ja, wie sowas aussieht. Man nennt das ja dort zum Beispiel so Hochzeit, ne, wenn so das Chassis und das Gebäude, Gehäuse zusammenkommen. Ja, wie so ein Erlebnis dann emotionalisiert werden kann, bewegte Bilder, das erzeugt ja Emotionen in den Menschen. Ja, dann kannst du mit Bewegtbild über dich erzählen, über deine Arbeit, über deine Leistung. Du kannst Kunden mit einbinden, etc. Aber die Website darf bitte schön den Kunden im Fokus haben. Und ich glaube, das haben viele noch nicht verstanden, dass sie eben sich selbst besser darstellen können, aber im textlichen Bereich eben wesentlich mehr den Kunden in den Fokus nehmen.
Bin ich völlig bei dir. Jetzt hat es natürlich Vor- und Nachteile, so wie unser Partner uns immer erklärt, muss eine Homepage aus gewissen Textbausteinen bestehen, um diese SEO-Suche zu erfüllen, Google-Rankings etc. etc. Aber grundsätzlich von der Emotionalisierungsseite her sehe ich das genauso. Und das bleibt dabei. Also das stellt man ja in seinen eigenen Kaufprozessen auch fest. Wann kaufe ich mir Sachen, die ich, also sagen wir so, ein paar Sachen muss ich für den Alltag haben, da ist das egal. Aber Sachen, die ich gerne mir leisten möchte, die haben ja immer was mit Emotionalität zu tun. Das ist ja auch keine neue Erkenntnis. Und die kann ich natürlich dadurch viel besser transportieren. Ich gebe aber noch ein anderes Beispiel neben der Emotionalisierung, die ich machen kann. Und da spielt zum Beispiel das Thema Sound und Ton eine große Rolle. Das wird oftmals unterschätzt. Aber da sage ich, genau da liegen die Nuancen am Ende. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie langwierig manchmal mit Kunden die Abstimmungsprozesse bezüglich von Musiken sind. Aber das ist, glaube ich, der größte Streitpunkt, den wir immer haben. Ein zweiter Vorteil von Bewegtbild ist aus meiner Sicht aber genau das, was du angeschrieben hast, dass man in der Lage ist, seine Produktionsprozesse mal zu zeigen. Weil jeder kennt das doch mittlerweile, wenn er irgendeine Frage zu Hause hat und sich die nicht beantworten kann, dann gucke ich mal bei YouTube, ob es ein Tutorial gibt. Und in vielen Fällen gibt es ja für vieles ein Tutorial inzwischen. Warum funktioniert das so gut? Weil da irgendjemand zu Hause mir erklärt, selbst gedreht mit dem Handy, wie man eine Kette beim Fahrrad am Hinterreifen wechselt. So, Schritt für Schritt erklärt. Und genau deswegen finde ich den dann sympathisch, diesen Menschen, weil der schafft es, dass ich auch in 10 Minuten eine Kette gewechselt kriege, was ich vorher nicht konnte. Und wenn man darüber mal sich Gedanken macht, nicht jeder von meinen Klienten soll dann in der Lage sein, eine Maschinenbau oder sagen wir Maschinenbau zu verstehen und die Prozesse da zu kapieren. Aber es ist doch einfacher, Leute von meinem Produkt zu überzeugen, wenn ich in der Lage bin, die Prozesse genau zu zeigen. Ja, also wenn ich einfach mal erzähle, was machen wir denn? Und vor allem, ich bin ja sogar der Meinung, wenn man die Größe für sich besitzt, auch mal über seine Failures zu reden. Was läuft bei uns eigentlich schief? Ich möchte, das ist mein Traum schon seit Jahren, einmal mal eine Homepage sehen, wenn mir die einer zeigen kann, das wäre super, die mal damit anfängt, das und das und das können wir nicht. Das fände ich super. Das ist einfach mal dann die zweite Ebene. Dieses ewige, wir sind alle perfekt, finde ich ein bisschen langweilig inzwischen. Da gibt es ja manchmal, wenn man das mal beobachtet, in Amerika gibt es ja einmal im Jahr den Super Bowl. Und diese Werbespots, die da kreiert werden in diesen Halbzeitpausen, da sind ja teilweise wirklich mal echt witzige Sachen dabei, die auch Sachen mit einem zwinkernden Auge sehen und Leute auf die Schippe nehmen, weil eben dort die Company nicht immer diese ständige Angst haben, die ich in Deutschland leider sehr viel erlebe, wir könnten ja vom Image her ein Problem kriegen, wenn wir einfach mal sagen, nö, das läuft bei uns schlecht. Also wir haben zum Beispiel im Kommunikationsbereich, ich darf das sagen, weil wir das mit dem Kunden geklärt haben, wir haben einen Kunden, Das ist die Firma Webasto, Autoteilezulieferer. Und die sind in Deutschland bekannt geworden. Das ist ihr großes Makel seit ein paar Jahren. Der erste Corona-Fall in Deutschland. So, wo sie nichts dafür konnten. Aber sie haben damals, da waren wir nicht involviert, ich will mich da nicht mit falschen Federn schmücken, aber sie haben damals Preise gewonnen für ihre Krisenkommunikationsmanagement. Warum? Weil sie von Anfang an offen mit dem Thema umgegangen sind und gesagt haben, so bitte hier, jetzt könnt ihr in unsere Lagerhallen gucken, ihr könnt das und das und das haben, hier stellen wir euch den und den Gesprächspartner zur Verfügung. Bitte, so transparent wie möglich. Und davon sollten sich viele mal eine Scheibe abschneiden. Das fehlt mir, dieser Mut dazu, dass man auch mal irgendwo daneben liegen kann. Ich glaube, das ist sogar ein großer Schlüssel zum Erfolg.
Aber das klingt ja nach einem coolen Geschäftsmodell, was man Unternehmen auch gut, verkaufen kann. Ja, also, es sei denn, es ist natürlich immer der Ego-Trip, dem man folgt. Ne? Das Ego ist manchmal nicht unbedingt der beste Ratgeber, wenn es um das Thema Kommunikation geht.
Nein, das ist richtig. Das bedarf einer gewissen Größe, über Dingen drüber zu stehen. Genau das Gleiche ist ja das Thema Humor, ist in Deutschland auch schwierig, ganz schwierig. Da wünsche ich mir manchmal so ein bisschen mehr Offenheit. Also da haben wir auch im Fernsehen uns blaue Augen geholt von hier bis Jericho, weil wir einfach das Glück hatten damals bei Sky, dass wir viel ausprobieren durften. Ja, und natürlich gelingt nicht alles und manchmal sagt man auch, boah, das war jetzt aber null witzig. Wir fanden es damals witzig, haben es ausprobiert, heutzutage würde ich es vielleicht auch nicht mehr witzig finden. Aber einfach den Mut zu besitzen, mal nicht alles Bier ernst zu nehmen, würde uns, glaube ich, in Deutschland hier und da sehr gut tun.
Da bin ich völlig bei dir. Das Problem, glaube ich, liegt wesentlich stärker darin, dass der Deutsche grundsätzlich gewohnt ist, egal worüber er lachen würde oder was er witzig findet, dass es immer irgendeinen gibt, der die Moralkeule auspackt und dann im Sinne einer erzieherischen Debatte darüber spricht, was an dieser Geschichte jetzt gerade nicht so toll war. Ja, und wir haben ja auch teilweise tolle Künstler, ne, die allerdings eben auch, ich sage das jetzt mal so ein bisschen härter, aber eben auch unter der Zensur leiden, weil sie eben bestimmte Dinge nicht machen können. Und jetzt schau dir mal einfach nur an, wie viele Menschen, die in der Unterhaltungsszene unterwegs sind und Kabarett machen oder die satirische Beiträge bringen, wie stark die unter die Räder gekommen sind. Ne? Beispiel Monika Gruber, ja, ist ja gar nicht weit von dir weg. Nee. Ne? Was hat die eigentlich für eine Tortur hinter sich, weil die ihre Bühnenshow eben auch teilweise mit sehr starkem Sarkasmus gespickt hat, der ja nichts anderes ist als eine andere Form der Auseinandersetzung mit einer öffentlichen Kommunikation.
Ja? Bin ich total bei dir. Ich sage ja, das ist eine Frage von Mut. Und da haben wir leider in Deutschland uns, wie ich finde leider, also es kann auch jeder anders sehen, aber ich finde leider eine Kultur entwickelt, die sehr dazu aufruft, keinen Mut zu haben. Weil man eben immer diesen Shitstorm und diese ewigen Moraldebatten über sich ergehen lassen muss. Und da fragt man sich wirklich dann dreimal, brauche ich das oder brauche ich das nicht? Das wiederum hat dann aber auch wieder was mit Mut zu tun, weil auch auf diese Debatten kann man dann ja in vielen Punkten durchaus mit einem lachenden Auge reagieren. Das kommt natürlich jetzt immer drauf an, welches Thema. Das kann man nicht pauschalisieren. Aber grundsätzlich würde ich mir überlegen, wie kann ich denn auch als Unternehmen aus einer breiten Masse hervorstechen? Das versucht ja jeder. Und da wäre das zum Beispiel mal ein Ansatz zu sagen, ja, ich habe jetzt zum Beispiel ein Startup, was aus der Bekleidungsindustrie kommt, wo ich sage, wow, hartes Business, ganz schwer umkämpfter Markt, war auch meine erste Reaktion, was ist euer USP? Ja, fängt dann auch schon damit an, dass sie das jetzt erstmal schärfen müssen für sich. Aber grundsätzlich sind sie offen zu sagen, ja, wir können uns auch irgendwie witzige Videos mal vorstellen, so zum Einstieg in den Markt. Warum eigentlich nicht? Und da habe ich gesagt, naja, es ist immer eine Gefahr in Deutschland. Aber ich finde es ja gut, dass ihr zumindest jetzt mal sagt, wir hätten theoretisch den Mut, darüber nachzudenken. Und da muss man, glaube ich, da kann ich nur den Tipp geben an viele, nicht immer ganz so moralisch sein, sondern vielleicht manchmal auch darüber hinwegsehen, dass man nicht zum Lachen in den Keller gehen muss.
Ja, du musst dir dann nur mal, schau dir mal nur Bilder oder Videos an von Elon Musk. Ja, jetzt kann man ja von dem halten, was man will. Da hat ja jeder auch so ein bisschen seine eigene Wahrheit in Bezug auf sein Geschäftsgebaren und weiter und so weiter und so fort. Aber es gibt so viele Videos von denen, von Elon Musk, wo der sich selbst nicht so ernst nimmt.
Richtig.
Ja, wo der vor seinem, ach Gott, wie heißt das Ding eigentlich hier, dieser Monster oder dieser Truck da, dieser erste elektrische Truck, wo der vor diesem Ding da rumtanzt wie ein Idiot, ja, und dem das völlig egal ist, ja. Das hat aber nichts damit zu tun, dass der Mann stinkreich ist, sondern das hat was damit zu tun, dass dieser Mann sagt, hey, was interessiert mich eigentlich, was andere von mir denken? Es gibt Menschen, die werden mögen, was ich tue, und es gibt Menschen, die werden nicht mögen, was ich tue, aber ich kann beides nicht beeinflussen.
So sieht's
ja aus. Und ich glaube, das ist, glaube ich, aber etwas, was bei vielen Menschen im Kopf nicht vorhanden ist. Die Menschen werden sowieso irgendein Urteil über mich fällen, ja, auch wenn es denen gar nicht zusteht.
Aber ja, weil die Angst zu groß ist. Und
ja, aber das ist die Angst, nicht gemocht zu werden.
Ja, genau. Aber
das ist dieses typische Gefühl von, es interessiert mich viel zu sehr, ob ich everybody's darling bin, aber wenn ich keine Ecken und Kanten habe, werde ich nie rausfinden, für wen das, was ich tue oder für wen das, was ich produziere, interessant ist oder eben nicht. Dann bin ich halt Mainstream, dann bin ich aalglatt, dann bin ich einer von vielen, unerkannt und verschwende einen Haufen Geld für Advertising.
Ja, genau. Und da sieht man aber auch wieder, Elon Musk ist ja das Beispiel, dass ich schon eingangs erwähnte, dass man eben guckt, welche Kommunikation, welche Art und Weise der Selbstpräsentation passt zu mir. Zu ihm passt das. Das wäre jetzt aber kein Beispiel, was ich auch jedem anderen so empfehlen würde, weil dazu müsste man erstmal gucken, wie ist denn deine Biografie. Wenn man sich die Biografie von dem Menschen durchliest, dann passt das so, wie er so ist. Und den Buckel muss man dann in der Tat auch haben, zu sagen, ich ertrage das, wenn andere Leute mich da blöd finden. Das kann man am besten zum Beispiel, und da haben wir auch ein paar Klienten mit Politikern durchdiskutieren, die natürlich da sehr viel Erfahrungswerte haben. Und wo ich aber auch immer sage, einigen Menschenskinder, auch bei euch müsste es eigentlich so sein, dass ein bisschen mehr Mut zu manchen Aussagen vielleicht zu weniger Politikverdrossenheit führen würde. Aber dadurch, dass in diesem Business sehr, sehr viel wirklich nur noch mit strategischer Kommunikation und Platzierung zu tun hat, ist das dann leider schwierig, den Leuten das beizubringen.
Naja, gut, ich sag's mal so, Mario, ich glaube, Politik ist ein Feld für sich.
Ja, absolut.
Ja, absolut. Es gibt ja diesen Spruch, nach der Wahl ist vor der Wahl, ja, es interessiert eigentlich gar nicht, was der Mensch, der gewählt hat, tatsächlich am Ende für ein Ergebnis kriegt, weil der sich sowieso nicht mehr dran erinnert, wenn die nächsten 4 Jahre rum sind, wofür der da eigentlich mal sein Kreuzchen gesetzt hat. Und für mich so das perfekte Beispiel von jemandem, der einfach vergessen hat, wofür Politik gedacht ist, ist so für mich Christian Lindner. Ja, ein Rhetoriker vorm Herrn.
Absolut.
Aber wenn du dem Typen zuhörst, dann redet der viel und sagt gar nichts.
In vielen Fällen.
Und das ist übrigens, das ist für mich so ein typisches Synonym für Politiker, weil sie mit jedem Statement, was sie aktiv abgeben würden und für das sie sich nachher vielleicht auch verteidigen müssten, ja, weil es ja aus allen Richtungen auch mal Gegenwind geben kann, ja, weil sie dafür nicht den Kopf hinhalten wollen. Aber genau das ist es am Ende des Tages, wo du ja, ich sag's mal, eine Wählerschaft auch davon überzeugst, dass das, wofür du einstehst, auch das ist, was du wirklich tust und sagst.
Ja.
Und nicht plötzlich anfängst, dich wie so eine Schlange zu winden, nur damit du deine eigenen Interessen schützt. Ja, und ich glaube, Politikverdrossenheit, die kommt eben auch daher, dass zwischen dem Sagen und dem Tun eben mittlerweile unendlich große Entfernungskilometer liegen.
Ja, und soll ich dir sagen, woran das liegt in vielen Fällen? Also ich habe das Glück, dass in meiner einen Unternehmung unter drei, also bei unserem Medienkommunikationsagentur, einer meiner Geschäftspartner ein ehemaliger Politiker ist, der nahezu 30 Jahre in der Politik zugebracht hat. Und wenn man sich mit so einem Menschen dann unterhält, jetzt wo er seit Jahren keine Verantwortung mehr hat und sagen wir mal das Ganze kritisch von außen betrachtet, dann sagt er wirklich, dass von der Wahlperiode, ob die jetzt 4 oder 5 Jahre ist, de facto ein Jahr gearbeitet wird. Der Rest ist strategische Platzierung für die nächste Wahl und das ist traurig. Und da ist das große Problem. Ich zum Beispiel, wenn ich jetzt nur von der kommunikativen Seite her gehe, nehme ich oft für meine Kunden in der Wirtschaft, die ja auch manchmal mit Ängsten zu kämpfen haben, ja, möchte ich überhaupt vor einer Kamera irgendwas sagen und wie wirke ich denn und wie sehe ich denn aus, nehme ich oft Christian Lindner her, weil ich, so wie du, auch ihn als einen brillanten Rhetoriker einschätze oder auch Gregor Gysi, unabhängig von dem, was sie inhaltlich erzählen, aber wie sie es machen, ist da schon viel Gutes dabei. Also, aber ich bin da bei dir, natürlich ist, aber das ist jetzt ein breites Feld, was zu weit wegführt, das große Problem, dass zwischen Tun und Machen eine große Anspruchslücke ist mittlerweile, glaube ich.
Ja, und das ist aber genau der Punkt, warum Politiker heute Menschen auch nicht mehr erreichen.
Richtig.
Ja? Also egal, was die erzählen, am Ende des Tages, und das ist das Problem der Deutschen, ja, der duckt sich duldsam weg und sagt, ja, ich kann es eh nicht ändern, ja? Oder ja, ich ändere es durch Protest.
Ja.
Wie auch immer es am Ende des Tages gewertet wird und was dabei rauskommt, das bleibt ja dann immer mal abzuwarten. Aber Gregor Gysi war witzig, dass du ihn angesprochen hast. Der war ja auch schon mal hier zu Gast im Podcast.
Heilig.
Allerdings auch schon wieder ein paar Jahre her. 2019 war das, glaube ich. Sehr, sehr interessanter Gesprächspartner, ja. Wie ich sagen muss. Aber es ist wie mit allen Politikern. Wie gesagt, ich schätze ihn menschlich sehr. Das Interview war auch toll. Aber das eine ist eben das Kämpfen für etwas und das andere ist, was tust du eigentlich? Ne? Und wenn du halt ein Parteibuch der Linken hast und auf der anderen Seite aber eine sehr gut gehende Rechtsanwaltskanzlei, dann ja, ist ja die Frage, wer redet eigentlich worüber gerade? Ne?
Ja gut, also und, den Spagat hast du ja leider Gottes in vielen Bereichen.
Naja. Der Punkt ist, kommt es bei demjenigen an, den es erreichen soll. Ne? Aber wie gesagt, ich könnte mich jetzt wahrscheinlich hier stundenlang über das Thema Politik auslassen.
Ja.
Da gibt es natürlich auch ganz, ganz viele Verfehlungen, wie auch immer man das sehen will. Alleine schon die Tatsache, dass wir einen Bundeskanzler haben, der sich in Bezug auf seine eigenen Verfehlungen an nichts erinnert. Und auf der anderen Seite aber, wenn andere einen Fehler machen, lückenlose Aufklärung fordert. Ja?
Ich sag ja, diese Doppelmoral, die ist schon sehr allgegenwärtig in dem Bereich.
Ja, unglaublich. Und deswegen ist authentisches Storytelling halt eben eine wichtige Geschichte.
Finde ich auch. Und das ist wieder das, was jeder für sich, entweder für sich persönlich oder für sein Unternehmen mitnehmen kann. Dass man sich eben irgendwie auch mal überprüft, ob man diese Doppelmoral selber, ob man die nicht auch hat. Und ich mache das zum Beispiel relativ regelmäßig und stelle auch ganz ehrlich manche Punkte fest, wo ich sage, naja, das ist jetzt auch nicht ganz stringent und von vorne bis hinten durchdacht, sondern man guckt natürlich, das liegt ja in der Menschensache so, dass man immer so ein bisschen auch auf seine Vorteile schielt. Das macht irgendwie automatisch jeder. Die Frage ist nur, wie weit ist es vertretbar und wann fängt es an, unmoralisch zu werden?
Naja, da hat ja auch jeder so ein bisschen seine eigenen Grenzen.
Genau.
Ne? Aber wollen wir mal weg von dem Thema. Wir sind jetzt auch fast am Ende. Vielleicht nochmal, Mario, Frage an dich, so zusammenfassend. Vielleicht hast du so 2, 3 Tipps für diejenigen, die bisher noch nicht den Mut gefasst haben, sich mit dem Thema Storytelling beziehungsweise so auch das Gesicht des eigenen Unternehmens zu sein, getraut haben, die sich da noch nicht herangewagt haben. Hast du also nochmal so 2, 3 Tipps aus den Ergebnissen deiner bisherigen Kunden? Was kann man schnell umsetzen und dabei vielleicht feststellen, dass es gar nicht so schlimm ist, wie man das vielleicht vermutet?
Ich habe mal von einem meiner Lehrmeister eine interessante Geschichte mitbekommen, die aber viel Wahrheit hat, wie ich finde, und die begleitet mich seit gefühlten 20, 25 Jahren. Das war damals natürlich noch im Journalismus und dort habe ich bei RTL in den täglichen Nachrichten, das kann man davon halten, was man will, aber wir haben es natürlich sehr ernst genommen damals, kann man wunderbar ableiten, wie ich aber finde. Der hat immer gesagt, wenn ihr morgens zur Arbeit kommt, dann fahrt bitte mit der U-Bahn zur Arbeit, weil dann guckt ihr einfach nur zu, was die anderen Leute in der U-Bahn machen, worüber die sich unterhalten was die auf ihren Handys möglicherweise, wenn man es denn sehen kann, irgendwie sich gerade durchlesen. Und dann hat jeder für den Tag eine Geschichte mitgebracht. Und ich glaube, das ist das, wenn man einfach schaut, wie bin ich in meinem Alltag und wie kann ich das, wie ich bin im Alltag, in meiner Familie, mit meinen Freunden, wie kann ich das auf mein Unternehmen, wenn ich denn dort verantwortlich bin für irgendwelche Bereiche oder sogar für das gesamte Unternehmen, wie kann ich das weitertragen? Und wie kann ich daraus eine Ableitung auf das, was wir verkaufen oder anbieten, wie kann ich die leisten? Das ist nicht einfach, aber ich finde, damit fängt es schon an. Also, wer bist du und kommunizier du bitte so, wie du bist? Ja, und ich habe da auch noch ein Beispiel aus meiner ostwestfälischen Heimat. Mittlerweile ein Unternehmen, was Milliardenumsätze macht. Die haben einen Chef. Dort bin ich in meinen Schulferien schon als kleines Kind, habe ich dort Kartons von A nach B getragen für ein paar Mark 50 damals, muss man ja noch sagen. Hat mir aber sehr viel Spaß gemacht und mir die Chance gegeben, dadurch meine Urlaube zu finanzieren etc. Und dieser Mensch war ein notorischer Birkenstock-Schlappenträger. Keine Marke, keine Werbung für diese Marke, aber es war einfach so. Das hat er gnadenlos bis heute durchgezogen. Der geht zu offiziellen Empfängen mit Birkenstöcken. Das ist seine Storytelling. Ja, das ist halt seine Marke. Er ist so, wie er ist und hat gesagt, ich verbiege mich da nicht. Es ist mir egal, ob das jetzt ein Empfang ist dort oder dort. Die Leute sollen mich so nehmen, wie ich bin. Das kann sich nicht jeder leisten. Das würde ich auch nicht jedem empfehlen. Aber nur als Beispiel mal zu sagen, wie wichtig das ist, wenn man Dinge, die einem wichtig sind, durchzieht. Und der hat zum Beispiel damals in seiner Company auch einen Verkaufsleiter gehabt. Der war auch eine streitbare Figur. Und der hat aber für sich irgendwann daraus einen Mehrwert kreiert. Der hat zu mir immer gesagt, ich habe mit dem Fußball gespielt damals, da hat der immer gesagt, weißt du was, 30% der Leute finden mich und meine Art und Weise total blöd. 70% kriege ich total gefangen durch die Art, wie ich auf die zugehe. Ja, das ist doch eine relativ gute Erfolgsquote und die halte ich bei. Ich gehe nicht nach irgendwelchen Regeln, sondern ich mache das so, wie ich das für richtig halte. Das würde ich auch nicht unbedingt immer empfehlen, aber was ich damit sagen will ist, die Leute haben sich selber angeschaut, haben geguckt, was ist mir wichtig und haben das ins Berufsleben übertragen. Und ich glaube, das kann halt jeder. Jeder mal schauen zu Hause, wer bin ich, wie bin ich, wie wirke ich auf andere Menschen, auf Freunde etc. etc. und was ist mir vor allem wichtig. Ja, und das ist der letzte Satz dazu. Heute bei der Company, wo ich war, der Geschäftsführer ist begeisterter Rennradfahrer. Und dann habe ich ihm gesagt, dann überleg doch bitte jetzt mal bis zu unserem nächsten Meeting, wie kannst du das Thema Rennradfahren und deine Leidenschaft dafür auf dein Unternehmen transportieren? Das fand er hochgradig spannend, weil ich natürlich damit trigger, seine Leidenschaft irgendwie da umzusetzen, seine private. Und ich glaube, das kann jeder leisten. Ob man dann am Ende zu einem Ziel kommt, das ist ja die andere Frage. Aber zumindest der Gedankenprozess, der hilft vielen schon.
Ja, das kann ich nur unterstreichen. Also wenn du etwas mit Leidenschaft tust oder wenn du für irgendetwas brennst, was dir wichtig ist, und du dann mal den Move machst, okay, wie kann ich das einbauen? Ne? Also zum Beispiel im NLP nennt man das jetzt so Chunking. Ne? Also du nimmst etwas, was in dem Lebensmodell des anderen viel leichter verständlich ist als in deinem eigenen oder in der Komplexität einer Erklärung. Ja? Dann ist der andere viel eher in der Lage, auch zu verstehen, was du da meinst oder was du da machst. Ja? Und ich finde das einen tollen Ansatz und vielleicht auch ein gutes Schlusswort. Wir sind jetzt schon etwas über eine Stunde gemeinsam unterwegs, Mario. Es war bisher wirklich ein super spannendes Gespräch, sehr interessant. Gerade weil eben auch, glaube ich, viele das Potenzial dessen, was sie mit ihren Unternehmen für ihre Kundinnen, für ihre Kunden an Informationen transportieren können, über den eigenen Anspruch, über das Leistungsportfolio und was sonst noch so alles dazugehört. Eigentlich, ja, dass viele das noch nicht so richtig durchdrungen haben und demzufolge natürlich auch viele Chancen liegen lassen. Ja, also danke dir an dieser Stelle natürlich auch für deine Impulse, für deine Offenheit und hoffe natürlich, dass es dir gelingen wird, noch viel, viel mehr Menschen auch mit eurem Konzept zu überzeugen, sodass wir noch viel mehr interessante Stories im unternehmerischen Kontext zu hören bekommen.
Ja, vielen Dank. Das freut mich natürlich. Danke für die Einladung und ja, wir sind offen, weil wir einfach Spaß an Menschen haben, sagen wir es mal so. Und Spaß an Geschichten. Und das ist dann am Ende meistens wichtiger als, sage ich zumindest, als immer bis ins letzte Detail wirtschaftlicher Erfolg oder das zumindest nach ganz vorne zu stellen. Also da gibt es schon ein paar Abstufungen, wo ich sage, die sind mir wichtiger als jetzt immer den letzten Euro an irgendwas zu verdienen.
Ja, wobei ich glaube, wenn du einen guten Job machst und wenn dein Kunde sagt, genau das ist das, was ich bin und ihr habt es herausgekitzelt, dann dürfen beide Seiten natürlich auch gutes Geld damit verdienen.
Keine Frage. Aber das eine geht mit dem anderen einher, ja?
Ja, natürlich.
Das ist das, was ich meinte.
Absolut. Ja, damit sind wir am Ende unserer heutigen Interviewfolge. Liebe Hörer, ich wünsche euch natürlich jetzt einen hoffentlich erfolgreichen weiteren Tag. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst uns natürlich gern auf iTunes eine entsprechende 5-Sterne-Bewertung da. Und wenn ihr diese Folge, ihr wisst es schon, auf der Wealth Academy gehört habt, dann könnt ihr direkt unter dem Beitrag eure eigenen Erfahrungen zum Thema Storytelling einmal ja zum Besten geben. Vielleicht aber auch, was euch fehlt oder was es für Herausforderungen gibt für euch und für euer Business, sodass wir dort ja an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch einen interessanten Ansatz liefern können, wie ihr mit dem Thema besser umgehen könnt. Bis es soweit ist, euch eine gute Zeit und einen schönen restlichen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.